Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Alpen sehen toll aus, bis auf dort, wo man deutlich sieht, dass die Gletscher schmelzen und Baumkronen krank sind. Also tatsächlich geht es ihnen gar nicht so gut. Und das liegt nicht nur am Klimawandel. Wir reden gleich darüber. Ohne all die Klimakonferenzen, ohne dass die Vereinten Nationen alle zusammentrommeln, würde die Menschheit auf eine globale Erwärmung von 5 Grad zusteuern, sagt der UN-Klimachef Simon Steele. Und sowas überleben dann viele nicht. Wie viel kann also rauskommen bei der nächsten großen Klimakonferenz? Wir schauen schon mal in die Glaskugel. Und dann ins Kleingedruckte. Für welche Reparaturen in der Wohnung müssen Mieterinnen und Mieter eigentlich selbst bezahlen? Auf Elektroautos aus China schlägt die EU ab 4. Juli heftige Zölle auf, wenn sie sich nicht doch noch mit China einigt. Das heißt, chinesische Elektroautos werden in Deutschland teurer. Ist das nicht schlecht für potenzielle deutsche Käuferinnen und Käufer, die sich gerne ein preiswertes E-Auto kaufen wollen und damit auch schlecht fürs Klima? Darüber habe ich heute Morgen geredet mit Christian Hochfeld, dem Direktor von Agora in der Verkehrswende. Die entscheidende Frage war, werden E-Autos jetzt tatsächlich teurer?
Die Gefahr, dass Elektroautos teurer werden, beziehungsweise dass wir gerade in dem Segment der kleineren Fahrzeuge, der günstigeren Fahrzeuge jetzt Preisaufschläge kriegen für die Fahrzeuge, die aus China importiert werden oder die von chinesischen Herstellern dann später mal in Europa produziert werden, die sehe ich in jedem Fall bei den Strafzöllen.
Weil günstige chinesische E-Autos eigentlich für deutsche Autokäuferinnen und Käufer doch eigentlich so eine Art Geschenk waren, so von wegen, die chinesische Regierung subventioniert indirekt unsere Verkehrswende.
Wir haben 4 Ziele letzten Endes, die wir in Deutschland und in Europa verfolgen. Wir brauchen den schnellen Markthochlauf der Elektromobilität. Wir wollen eigentlich auf deutschen Straßen 15 Millionen E-Autos in 2030 haben, um unsere Klimaziele zu erreichen. Das ist das erste Ziel. Das zweite ist, das haben Sie gesagt, wir brauchen auch in den Fahrzeugsegmenten mehr Angebot, die kleiner sind, die günstiger sind, um eben Elektromobilität massentauglich zu machen. Wir wollen den Standort sichern, das heißt viel Arbeitsplätze und Wertschöpfung auch in der Automobilindustrie in Deutschland und Europa halten. Und wir wollen unabhängiger werden von chinesischen Wertschöpfungsketten, das heißt von den Rohstoffen und den Batteriewertschöpfungsketten aus China. Das alles erreichen wir nicht, sondern das Gegenteil, wenn wir jetzt Strafzölle einführen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir sehr pragmatisch damit umgehen, unsere Ziele verfolgen und nach anderen Wegen suchen, den Wettbewerb mit chinesischen Herstellern fairer zu gestalten.
Der Opel-Chef, der hat jetzt gestern gesagt, naja, ein E-Auto für 25.000 Euro, das können wir hier in Europa oder in den USA einfach schlichtweg jetzt gerade nicht bauen. Und der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, der sekundiert ihm und sagt, so ein E-Auto, das für die Masse erschwinglich ist, das lohnt sich zum Beispiel für VW nur, wenn es in China auch gebaut wird. Also ist das ohne die chinesischen E-Autos tatsächlich auch gar nicht so einfach hier?
Nein, wir sehen, dass wir wirklich mittel- und langfristig auch die chinesischen Hersteller hier brauchen, um den Kunden in Deutschland, in Europa ein gutes Angebot zu machen. Wir werden auch in der Lage sein, zukünftig günstige Elektroautos hier in Europa herzustellen. Nicht vielleicht unbedingt in Deutschland und in Frankreich, aber auch im Osten Europas werden sicherlich solche Fahrzeuge auch zu günstigeren Preisen herstellbar sein. Aber wir müssen auch demütig darauf schauen, dass in den letzten Jahren uns viele chinesische Hersteller oder einige zumindest überholt haben, gerade bei den neuen Technologien, beim elektrischen Antrieb, bei der Vernetzung und Automatisierung der Fahrzeuge. Und dass wir hier eher wettbewerbsfähig wieder werden, wenn wir stärker kooperieren, wenn wir also auch die chinesischen Hersteller und Lieferanten vor Ort haben, um gemeinsam an neuen Innovationen zu arbeiten und gemeinsam dann auch wieder Spitzentechnologie anbieten zu können. Also Aus meiner Sicht ist das Schlüsselwort Lokalisierung der chinesischen Hersteller und Zulieferer. Das heißt, dass wir sie hier in Europa möglichst rasch ansiedeln, dann nach europäischen Spielregeln auch produzieren lassen und dass sie auch nach europäischen Spielregeln produzieren und dass wir über Kooperation mit den Herstellern auch wieder in den Bereichen spitze werden, wo im Moment chinesische Hersteller die Nase vorn haben.
Also Sie sagen mehr Kooperation. Was ist Ihre Prognose? Wie schnell werden deutsche Autobauer günstige Modelle hinkriegen?
Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, weil wir gerade in Deutschland natürlich von vielen Herstellern sehen, dass die sich aufs Premium-Segment, aufs sogenannte Premium-Segment spezialisiert haben, also auf hochpreisige, größere Fahrzeuge, die als Dienstwagen genutzt werden oder auch sozusagen wohlhabendere Kunden ansprechen. Dementsprechend sehen wir eher, dass dieses Segment auch in Deutschland weiter bleibt und dass wir die günstigeren Fahrzeuge gegebenenfalls in Kooperation mit deutschen Herstellern sehen werden. Vielleicht auch einige aus deutscher Produktion, aber das wird sicherlich noch 2, 3, 4 Jahre dauern, bis sich dieses Segment erweitert. Das ist in anderen europäischen Ländern etwas anders. In Frankreich, in Spanien werden wir günstigere Elektroautos schon in den nächsten Jahren sehen, die dann auch für die deutschen Kunden attraktiv sein werden.
Christian Hochfeld, der haben Sie gerade gehört, den Direktor von Agora Verkehrswende. Danke Ihnen ganz herzlich, Herr Hochfeld.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Schönen Tag noch.
Nach der Klimakonferenz ist immer vor der Klimakonferenz der nächsten. Die findet in Baku statt, in Aserbaidschan, Ende des Jahres. Vorher aber sondieren 6000 Expertinnen und Experten, die Vorarbeiter der Politiker dort, was überhaupt geht, worauf sie sich einlassen können. Das tun sie jedes Jahr in Bonn, 10 Tage lang. Heute ist der letzte Tag. Mein Kollege Georg Ehring ist in Bonn. Georg, die Kuli vom Eis muss ist, wo kommt das Geld her für Länder, die sich Klimaschutz eigentlich gar nicht leisten können? Und ist die Kuh vom Eis?
Nein, die Kuh muss sich noch ziemlich lange gedulden. Sie bleibt bis mindestens November auf dem Eis. Hier prüft man, um im Bild zu bleiben, ob das Eis tragfähig ist, um sie wieder runterzuholen. Und man überlegt, wie man das anstellen könnte. Also das Thema ist ja ein neues Ziel für die Klimafinanzierung in Entwicklungsländern. Bisher war das Ziel 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Und die Industrieländer hatten das für 2020 zugesagt, aber erst 2022 erreicht. Und das hat für Misstrauen gesorgt. Jetzt soll es mehr werden. Sehr viel mehr und die Quellenbasis soll verbreitert werden. Forderungen gehen über 1 Billion Dollar pro Jahr von den Entwicklungsländern. Aus der afrikanischen Gruppe ist von 1,3 Billionen Dollar zu hören als Forderung. So groß seien die Schäden, so groß sei der Anpassungsbedarf und die Verursacher der Klimakrise, das sind die Industrieländer, die müssten das bezahlen. Den Industrieländern hat das erstmal die Sprache verschlagen. Sie haben sich zumindest offiziell nicht mit eigenen Zahlen geäußert. In Baku werden sie Farbe bekennen müssen. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Quantum, also wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Die Industrieländer stellen aber Forderungen, dass auch Schwellenländer dafür bezahlen sollen. China zum Beispiel, Saudi-Arabien, andere relativ reiche Länder, die nicht zu den traditionellen Industrieländern gehören. Und auch privates Kapital, das muss einen ganz großen Anteil haben, wenn künftig so gewaltige Summen zusammenkommen sollen.
Privates Kapital ist ein gutes Stichwort, denn der Kanzler Olaf Scholz sagt ja, öffentliche Gelder reichen nicht, da müssen private Investoren ran. So ein bisschen wie bei der Reparatur der Schäden in der Ukraine. Stehen denn da die Investoren jetzt Schlange?
Für rentable Investitionen ja, sonst eher nicht. Rentabel sind zum Beispiel Windräder an günstigen Standorten wie Namibia und Chile, wo man dann auch Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe herstellen kann. Insgesamt gibt es da aber große Probleme. Erneuerbare Energien, die sind viel billiger als konventionelle Energien, haben aber hohe Anfangsinvestitionen und sind dann günstig im Betrieb. Und Länder mit geringem Kreditrating, wie Entwicklungsländer gerade in Afrika, tun sich da schwer. mehr. Und das führt dazu, dass ungefähr 1% der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien nur in Afrika stattfinden, obwohl die Solarausbeute da verglichen mit Europa ziemlich toll ist. Viele Projekte finanzieren sich auch überhaupt nicht selbst. Da ist es schwer, privates Kapital zu mobilisieren. Anpassung an den Klimawandel, das ist eines der Stichworte, wo öffentliche Gelder nach wie vor den großen Teil stellen müssen.
Also da ist vieles noch ungelöst. Wie geht's denn jetzt weiter aus deiner Sicht?
Was hier verfasst wird, ist eine Beschlussvorlage für Baku. Die Ergebnisse sind bisher mager, so formuliert es zum Beispiel German Watch. Und die zusammengeschlossenen Staaten der Regenwaldnationen ebenso. Hier werden Positionen formuliert, Maximalforderungen aufgestellt. Eine Annäherung gibt es bisher kaum. Am ehesten gibt es die noch bei der Anpassung und bei der Klimakonferenz im November in Baku. Da ist noch viel zu klären, aber da kommt es dann auch zum Schwur. Da müssen die Staaten sagen, was Sache ist.
Georg Ehring hat berichtet aus Bonn und demnächst aus Baku. Vielen Dank. Morgen beginnt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Der DFB und der Europäische Fußballverband UEFA, die sind da nicht nur sportlich ehrgeizig, sondern auch beim Umweltschutz. Sagen sie, sie werben für das Turnier als die nachhaltigste EM aller Zeiten. Wirklich? Was genau ist dann an dieser EM nachhaltig und was nicht so ganz? Ronny Plaschke hat den Werbeclaim mal abgetastet.
Ein Meilenstein. So bezeichnen die Gastgeber der Fußball-EM ihr Nachhaltigkeitskonzept. So können die Stadionbesucher an Spieltagen den Nahverkehr kostenlos nutzen. Rund um das Berliner Olympiastadion, dem Ort des Endspiels, wurden zum Beispiel hunderte Abstellplätze für Fahrräder geschaffen, berichtet Michael Jopp, Leiter für Nachhaltigkeitsmanagement im Spielort Berlin.
Das ist ein kleines Highlight, das ist für ein Konzept Fahrrad für alle fahren. Das heißt, während des Euro-Zeitraums wird es an den klassischen Euro-Standorten, also Fans und Meeting-Points, Stadion, die Möglichkeit geben, für alle BerlinerInnen, aber auch alle Gäste sozusagen kostenlos Fahrräder für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Zum ersten Mal bei einer EM wurde Nachhaltigkeit als Kriterium ins Turnierreglement aufgenommen. So werden die Spiele jeder Vorrundengruppe in regionalen Clustern ausgetragen. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre ersten 3 Partien im Cluster Süd in München, Stuttgart und Frankfurt. So müssen sie zumindest in der Vorrunde nicht allzu weit reisen. An den Spielorten selbst wird Mehrweggeschirr genutzt, sagt Tristan Hess, der Nachhaltigkeitsbeauftragte für die EM in Hamburg. Und auch sonst sollen auf den Fanmeilen Abfallmengen reduziert werden.
Die Kommunikation auf der Fläche wird auch primär digital erfolgen. Man darf keine größeren Flyer oder Broschüren austeilen, wenn dann nur kleine Flyer. Und wir haben auch Vorgaben für die reduzierte Ausgabe von Giveaways und Geschenken. Und die Maßnahmen zusammengenommen werden das Abfallaufkommen auf der Veranstaltungsfläche schon erheblich reduzieren.
Auch Umweltwissenschaftler wie Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe halten die Voraussetzungen für ein klimaschonendes Sportereignis für gegeben. Gerade im Vergleich zu früheren Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaften in Russland, China oder Katar. In Deutschland mussten für die EM keine neuen Stadien gebaut werden. Aber Fischer möchte den Maßstab höher anlegen.
Wir haben festgestellt, dass die Kommunikation der Euro 2024 GmbH und auch des DFB sehr defensiv ist. Kommunikation, Austausch mit kritischen Umweltschutzgruppen eher unerwünscht. Wir hätten uns gewünscht, gar keine Kurzstreckenflüge. Wir hätten uns, so wie das teilweise bei Bundesligaspielen auch der Fall ist, dass es Sperren für Automobile in der Stadionumgebung gibt.
Die 51 Spiele der Fußball-Europameisterschaft finden in 10 deutschen Städten statt. Die Qualität der Nachhaltigkeitskonzepte in diesen Kommunen ist unterschiedlich. Nun aber, vor und während der EM müssen sich die Städte mit der UEFA arrangieren, erläutert Anton Kliszewski, Experte für Klimaschutz im Fußball und Mitarbeiter beim Berliner Amateurverein FC Internationale.
Der größte Interessenskonflikt bei den Städten besteht zwischen den Vergaberechtslinien und den Sponsoringlinien. Und die UEFA lässt sich natürlich in ihre Verträge schreiben, dass Sponsoringrecht erstmal über Vergaberecht steht. Deswegen kann zum Beispiel ja auch ein großer Sponsor die kompletten Volunteers ausrüsten und muss nicht in einem normalen Ausschreibungsverfahren wie eine Stadt Leipzig oder eine Stadt Berlin teilnehmen, die es sonst gibt und wo zum Beispiel auch Kriterien des ökologischen und auch fairen Einkaufs mit involviert sind.
Die UEFA macht hohe Umsätze. etwa 4 Milliarden Euro im Jahr, auch dank ihrer Sponsoren. Diese Geldgeber sind global agierende Konzerne, darunter Elektrohersteller aus China, ein Getränkeproduzent aus den USA oder eine Tourismusbehörde aus Katar. Sie werden während der EM in den Stadien oder auf den Fanmeilen besonders präsent sein. Die lokalen Unternehmen und Umweltbündnisse, die sich für Nachhaltigkeit stark machen, müssen sich mit kleineren Flächen begnügen, sagt Anton Kliszewski, und er nennt einen weiteren Punkt, der die große Nachhaltigkeitskampagne der UEFA in einem anderen Licht erscheinen lässt.
Also bei allen Diskussionen um die UEFA ganz generell stößt mir immer noch sauer auf, dass mittlerweile die Euro als dieses große nachhaltige Raumschiff irgendwie tituliert wird und nebenbei halt im Vereinsfußball jetzt die Champions League Reform vonstatten geht. Ab der kommenden Saison haben wir über 60 Spiele mehr und wir haben ja einfach 60 weitere Auswärtsfahrten für Teams in der Gruppenphase allein.
Die UEFA behauptet, dass die EM auch der Nachhaltigkeit im Breitensport in Deutschland langfristig zugutekommen wird. Dafür hat sie einen Klimafonds in Höhe von 7 Millionen Euro aufgelegt. Dutzende Vereine erhalten nun eine Förderung für Wärmepumpen, LED-Flutlichtleuchten oder Elektrominibusse.
Ein Billig-T-Shirt aus Baumwolle, für 4,99 Euro hier in Deutschland gekauft. Aber angefangen hat sein Weg ganz woanders.
Was im Nachhaltigkeitskonzept der UEFA hingegen kaum vorkommt, sind Sportartikel und Merchandising. Adidas zum Beispiel, einer der Marktführer, produziert pro Jahr eine 500 Millionen Kleidungsstücke. In den Monaten vor der Fußball-EM läuft die Maschinerie auf Hochtouren. Millionen Euro fließen in Werbekampagnen. Lara Schröder von der Aufklärungsinitiative Cum Ratione sagt, dass mehr als die Hälfte der Kleidungsstücke innerhalb eines Jahres auf dem Müll landen.
Also ich glaube, es ist einfach erstmal super wichtig, dass man, auch wenn man sagt, ich bin Adidas-Fan, ich bin Nike-Fan, ich möchte da weiterhin kaufen, dass man den Marken aber auch zurückspielt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit für einen ist. Also, dass ich auch vielleicht mit den Kindern drüber rede, hier, das ist das Trikot, wisst ihr eigentlich, wie viel bei der Näherin ankommt, dass vielleicht auch nicht jede Saison überhaupt neue Trikots gekauft werden müssen.
Während der Europameisterschaft sind etliche Veranstaltungen und Workshops zum Thema Nachhaltigkeit im Fußball geplant. Viele davon finden jedoch ohne jegliche Beteiligung von UEFA und DFB statt.
Ronny Blaschke über die Nachhaltigkeit bei der EM. Der Berg ruft, so lautet der Titel eines berühmten Spielfilms aus dem Jahr 1938. Wäre der Berg ein Mensch, dann würde er jetzt vielleicht auch ein paar Mal Hilfe rufen. Denn ihm setzen Skifahrerinnen und Skifahrer zu, Mountainbiker, Wanderer, Bergsteiger und der Klimawandel. Und dass da auch immer mehr gebaut wird. Das Ökosystem der Alpen leidet. Und zwar so stark, dass heute Vormittag bei einer Konferenz im Tiroler Kaunertal viele Umweltverbände und die Alpenvereine aus Österreich, der Schweiz und Deutschland Alarm schlagen. Thomas Wagner ist vor Ort. Thomas, was ist denn das schlimmste Szenario, was die ausmalen?
Naja, also hier wurden verschiedene Projekte genannt. Es ist tatsächlich so, dass man sagt, die Umweltschutzregelungen, die für die Alpen gelten, die lesen sich eigentlich beim Drüberlesen ganz gut. Da ist zum Beispiel von Gletscherschutz die Rede. Aber da seien so viele Ausnahmeregelungen drin, dass man da eigentlich die ursprünglichen Regeln gerade vergessen kann. Das war ein erbitterter Hilferuf aus den Bergen, aus dem Kaunertal, so kann man das sagen, vom Deutschen, vom Österreichischen, vom Tiroler Alpenverein im Verbund mit vielen Umweltschutzverbünden. Vielleicht können wir das mal festmachen an ein paar Beispielen. Da wurde zum Beispiel das Kaunertal, eben genau der Ort, wo die Pressekonferenz noch stattfindet, genannt. Da ist ein großes Kraftwerk geplant, und zwar ein Wasserkraftwerk. Hört sich erstmal gut an im Zeichen der Energiewende, aber dazu will man einen großen Speichersee bauen und dazu muss man komplett das Platzertal überfluten. Und das sei, so sagt es Wolfgang Schnabel, Präsident des österreichischen Alpenvereins, ein absolutes No-Go.
Das Platzertal soll überflutet werden. Dort befindet sich allerdings der größte unberührte Moor- und Feuchtigkeitsgebietskomplex der österreichischen Alpen. Moore speichern mehr Kohlendioxid als jedes andere Ökosystem auf der Welt. Sie spielen deshalb eine wichtige Rolle für den Klimaschutz. Zugleich sind die Moore Lebensräume für spezialisierte Arten und daher auch im Sinne des Artenschutzes von besonderer Bedeutung.
Zwar habe die Tiroler Wasserkraft AG zunächst mal die Wasserableitungen nach den ersten Protesten gestoppt, aber das ganze Projekt ist längst nicht gebremst, sondern im Gegenteil, man hat Angst, dass es durchgezogen wird. Und das gehe eben gar nicht. Naturschutz unter dem Deckmantel der, unter dem Deckmantel der Energiewende ein ganzes Tal zerstören, das ist für die Vertreter der Alpenvereine unakzeptabel. Und das zweite Projekt ist ein Skigebiet, ebenfalls im Kaunertal. Dort soll eine neue Gletscherbahn gebaut werden, und zwar genau auf einen Gletscher hinein. Und auch das ist, sagt Wolfgang Schnabel, ein absolutes No-Go.
Zusammen mit dem Kesselwandferner bildet der Gebhardtferner die größte zusammenhängende Gletscherfläche Österreichs. Man fragt sich, in Zeiten der Klimakrise und der sinkenden Skifahrerzahlen, wie das überhaupt möglich ist, solche Projekte zu planen. Die Ursache erschließt sich mit einem Blick auf die Tiroler Gesetzeslage, denn dort befindet sich zahlreiche Ausnahmeregelungen. So sind nach dem Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm zwar Neuerschließungen verboten, aber über die Jahre wurde dieses Verbot so stark aufgeweicht, dass es nicht mehr klar ist, was nun tatsächlich als Neuerschließung gilt.
Und das ist genau der springende Punkt. Man muss weg von diesen Aufweichungen, fordern die Umweltschutzverbände heute im Kaunertal. Und man sagt, es ist nicht vorgesehen, dass man überhaupt keine Nutzung mehr macht, aber die Nutzung muss umweltschonend sein, auf keinen Fall mit neuen Skigebieten und auch nicht mit neuen Stauseen.
Also die Alpenvereine, sagt Thomas Wagner, die bitten um Hilfe für die Alpen, vor allem darum, dass weniger gebaut wird. Laut Gesetz zahlt der Vermieter oder die Vermieterin alle Reparaturen in der Wohnung, aber nicht die kleinen. Wann bitte sehr gilt eine Reparatur als klein? Margret Bielenberg hat sich da schlau gemacht.
Der Wasserhahn tropft oder das Fenster lässt sich nicht mehr richtig schließen. Das können beispielsweise sogenannte Kleinreparaturen sein, die von Mieterinnen oder Mietern übernommen werden müssen, sagt Dr. Rolf Bosse vom Mieterverein zu Hamburg.
Allerdings ist das beschränkt auf eine ganz kleine Gruppe von Schäden, nämlich eben solche an Gegenständen, die dem direkten und häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt sind.
Manchmal sei eine kleine Reparatur aber auch keine, erläutert Rolf Bosse. Da müsse man genau hinschauen.
Also wenn ich zum Beispiel einen Fenstergriff habe, der ist 20 Jahre alt, ja, und ich bin da frisch eingezogen und dann geht der mir halt kaputt. Dann kann der Vermieter sagen, ja, ist doch dein Problem, ist dem häufigen Zugriff ausgesetzt. Aber tatsächlich ist es ja so, kann ich doch nichts dafür, wenn ich gerade eingezogen bin, das Teil ist marode. Ich muss also da auch noch entgegenhalten können, dass es gar nicht kausal ist, mein Verhalten für diesen Schaden.
In diesem Fall sei die Vermieterseite für die Reparatur zuständig. Die Höhe der Belastung für Mieterinnen und Mieter durch Kleinreparaturen ist begrenzt.
Wir haben in Deutschland im Grunde eine relativ einheitliche Bandbreite von Kosten. Das geht ungefähr von 80 Euro bis zu 200 Euro für die einzelne Reparatur und dann von 300 bis 450 Euro für den Jahresaufwand.
Dem Vermieter steht jedoch auch offen, 8% der jährlichen Nettomiete anzusetzen. Rolf Bosse erläutert.
Es ist so, dass es sich um eine Maximalgrenze handelt für alle Reparaturaufwendungen eines Jahres. Und man kann sagen, die Maximalgrenze von zum Beispiel 300 Euro, die gilt trotzdem. Ich kann also nicht sagen, du bezahlst irgendwie 2.000 Euro netto kalt und dann sind 8% natürlich viel, viel mehr als diese 300 Euro. Also musst du das als Maximum hinnehmen. Das geht so nicht, sondern die Maximalgrenze ist dafür gedacht, Leute zu entlasten, die eine sehr viel geringere Miete haben, sodass 8% davon gar nicht an die 300 Euro rankommt.
Die Regelung von Kleinreparaturen muss im Mietvertrag stehen.
Da wird auch manchmal sehr salopp formuliert, also nicht genau beschrieben, um was für Reparaturen, um was für Schäden es sich handeln muss. Und dann hätte ich eben eine unwirksame Klausel und dann kann der Vermieter das Geld auch nicht von mir verlangen.
Auch kann der Vermieter keine anteiligen Kosten in Rechnung stellen.
Also es ist nicht so, ich habe hier 500 Euro für einen Fenstergriff bezahlt und 300 davon gebe ich dir weiter. Das geht nicht. Die ganzen 500 Euro bleiben bei der Vermieterseite.
Sollte etwas an der Mietwohnung beschädigt werden, wofür die Mieterin oder der Mieter verantwortlich ist, dann wäre es ein Fall für die Haftpflichtversicherung, sagt Julia Böhne vom Bund der Versicherten.
Weil man hat dann ja einen Schaden beim Dritten, eben dem Vermieter, verursacht.
Eine Privathaftpflichtversicherung sollte jeder haben, sagt die Versicherungsexpertin. Allerdings dürfen Vermieter Versicherungen nicht voraussetzen.
Es gibt tatsächlich, dass Vermieter immer wieder das in ihren Mietverträgen fordern, dass sowohl eine Hausrat- als auch eine Haftpflichtversicherung vorgelegt wird zum Vertragsschluss.
Dies sei zwar ratsam, könne aber nicht zur Pflicht gemacht werden.
In der Wirtschaftssendung ab 13.35 Uhr berichten wir darüber, dass Briefe demnächst später ankommen dürfen. Die Post darf sich Zeit lassen. Ich hatte hier schon meine Zeit, die läuft jetzt ab. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag noch. Tschüss.